Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Wir sind immer noch mittendrin.
Mittendrin. Aber jetzt hattet ihr gleich
auf. Im Mafia-Thema.
Ihr habt es gleich geschafft.
Und vor allen Dingen, Uwe, du hast es bald geschafft.
Das war jetzt auch ein dickes Stück Nudel zu schlürfen.
Ich lasse das jetzt unkommentiert stehen.
Ja, Nudel, Italien,
Spaghetti. Ja, das habe ich schon verstanden, aber...
Ja, ich will jetzt auch nicht, dass das
war jetzt irgendwie... war nicht
witzig. Weißt du mal, was das mit mir gemacht hat, was du mir hier angetan hast?
Ja.
Ja. Was hast du mir denn angetan?
Ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben exemplarisch uns drei Filme in den letzten drei Folgen über die Mafia rausgepickt.
Ja.
The Irishman, Der Pate, oder die Pate-Reihe und Goodfellas.
Ja.
Also sind es eigentlich sogar sechs Filme, über die wir geredet haben.
Warte mal.
Der Pate und der drei Filme.
Ne? Fünf. Ich komme auf fünf.
Meine ich ja.
Fünf, achso.
Meine ich ja.
Und nach Adam Riese.
Ja, nach Adam Riese. Fünf Filme. Und es gibt noch ganz viele Filme,
ja,
über die wir nicht gesprochen haben. Aber ich glaube, dass schon jetzt erkennbar ist, worum es uns hier geht.
Mhm.
Und ich glaube, für den Einstieg reißen wir mal kurz an eine Serie, die nach wie vor Maßstäbe setzt,
ja,
obwohl sie 20 Jahre alt ist. Sie ist immer noch der Maßstab.
Sind das schon 20
ja,
Jahre?
Ja. Die erste Staffel ist von 1999 und 2000, 2001, das sind
ja
die Anfänge, von den Sopranos.
Das ist richtig.
Und was
HBO?
Das...
HBO?
Ja.
Ich glaube, ja.
Was das, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen,
ja,
Storytelling
so
über mehrere Episoden hinweg,
ja,
geht und so, ist die Serie The Sopranos maßstabgebend. Und vom Thema her interessant, weil es auf humoristische Art mit so Schmunzeln,
ja,
und Augenzwinkern manchmal so die Schattenseite erzählt oder das stressige Alltagsleben eines Familienchefs zeigt, der auch pubertierende Kinder hat und eine Ehefrau, die sich nicht verstanden fühlt und das Ganze mit einer Therapeutin aufarbeitet.
Aber HBO-typisch natürlich trotzdem nicht mit sehr expliziter Darstellung geizt.
Natürlich,
ja,
natürlich.
Also es ist auch, deshalb musste ich mich durchaus durch die erste, ich habe nur die erste Staffel gesehen, musste ich mich durchaus sehr durchkämpfen,
ja,
weil diese humoristischen Szenen, die also absurd zynisch sind manchmal,
ja,
was dann manchmal, ich weiß, will nicht übertreiben, aber so ein bisschen fast an Unglaubwürdigkeit, wenn ich sagen, Surrealismus kratzt. Also das ist jetzt vielleicht zu viel, ne, aber ein bisschen an zu sehr Absurdität soll es ja auch. Und dann harter Wechsel zu einer sehr gewalttätigen Szene, die also auch so den schlimmen Gangsterfilm in nicht viel nachsteht.
Nein.
Ja.
Aber ich komme deshalb auch immer gerne auf die Sopranos zu sprechen, weil,
ja,
es in der ersten Staffel, glaube ich, ist es die erste Staffel oder zweite Staffel, die Frau, die Ehefrau dieses komische Verhältnis mit diesem jungen Priester anfängt.
Ja.
Sie verhofft sich dann irgendwie mehr und er lässt das aber abblocken.
Ja.
Aber was machen die beiden? Die machen eine Filmnacht und schauen sich Filme an und,
ja,
diskutieren über Filme und Religion. Ja, also im Grunde ist das, was
das
die
war
Popcorn...
Deine Inspiration.
Das war meine Inspiration für diesen,
oh,
Podcast. Ja, und über welchen Film reden die beiden? Die sitzen bei Rotwein und essen, sitzen sie auf dem Fußboden und haben gerade sich angeschaut und diskutieren über die letzte Versuchung Christi.
Tja.
Wieder Martin Scorsese.
Jetzt habe ich dich entlarvt. Ja,
so, und wir sehen, dass das, was wir beide hier machen, Uwe, dass das nicht auf unserem Mist gewachsen,
nee,
ist.
Nee, aber wenn du das so sagst, nervenschwacher Mafia-Boss, der zum Therapeuten geht, dann ist das auch nicht auf Sopranos Mist gewachsen. Es gibt ja auch eine hervorragende, natürlich mit Robert De Niro in einer der Hauptrollen, eine wunderbare Mafia-Parodie, nämlich reine Nervensache. In zwei Teilen, glaube ich, der erste ist von 99 oder 2000. Der nimmt natürlich ganz viel von den Bildern auf, die ikonisch sind für Mafia-Filme und in denen meistens Robert De Niro natürlich,
ja,
auch schon selber mitgespielt hat.
Aber wenn, ja, wir schon über Mafia-Film-Parodien sprechen, müssen wir hier zumindest über die eine Szene reden, die du immer wieder anbringst. immer wieder ja. die eine Szene aus Robin Hood, Helden
Mel
in Strumpfhosen.
Helden in Strumpfhosen, genau. Wo dann ein dicker Pater à la Corleone auch mit Wattebäuschen im Mund sitzt, der deshalb auch schwer zu verstehen ist. Und der Sheriff von Nottingham in dem Film möchte, dass Robin umgebracht wird, beseitigt wird. Oh, und jetzt kommt der Sheriff zu mir. Aber sie haben mich nicht einmal eingeladen zu Matzebrei oder Tee oder... Ah, sie sprechen wieder wie geleckt. Ich lecke was? So fantastisch, ja?
Ja, wie du sagst, ist das beste Original ist die Parodie. Ja,
aber großartig, das, schon alleine dafür.
Bitte dass gucken. Der Pate eben stilbildend ist, auch in seinen Bildern
auch hier ein
und Beweis, in seinen Typen
ja.
auch
und
wieder.
Und Mel Brooks ist ja nur wirklich ein Filmkenner auch, ja.
Genau. Aber es gibt so viele Filme aus der jüngeren Vergangenheit. Ein Film, den wir beide sehr gut finden, Departed.
Ja.
Ein Film,
der fiel mir trotzdem nicht leicht.
Ja. Natürlich nicht, ja. Aber darum geht es ja auch
genau.
nicht. Und wo es dann mehr um das irische organisierte Verbrechen
ja.
geht.
Und trotzdem, ich versuche ja immer Parallelen zu ziehen, trotzdem die Muster so ähnlich sind. Also es ist ja erstmal, das irische Milieu ist auch ein katholisches Milieu.
Ja.
Es ist auch hier die ganze Zeit doch irgendwie immer von einer Familie und Familienstruktur die Rede, die auch nur Farce ist letztlich, ja, die nicht hält, was sie verspricht, also nicht der tolle, ideale Begriff ist. Alleine diese eine Vater-Sohn-Beziehung da. Und es ist ein relativ moderner Film, also nach 2000, ich habe hier gerade mal offen, 2006 sehe ich gerade, der ist natürlich in seiner Explizitheit auch schon wesentlich mehr an dem heute typischen dran, also mhm. dass man Scarface damals für den Skandalfilm hielt, weil der so brutal war, das ist ein, ja, hier wird draufgehalten. Ne?
Ja. Das ist interessant. Jetzt sagst du, die Iren sind ja auch katholisch, die
ja.
Italiener sind katholisch und ja. die haben alle so ihre Mafia-Organisationen. Wir haben, als wir über Goodfellas und über den Paten gesprochen haben, darüber gesprochen, wie die Mafia Gesellschaftsstrukturen aus den vergangenen Jahrhunderten in die Gegenwart transportiert, mit strengen Hierarchien und einem strengen Ehren- und Verhaltenskodex, an den sich zu halten hat. Haben Katholiken da eine besondere Affinität zu? Sich so einem System zu unterwerfen. Um das vorwegzunehmen, ich will nachher noch auf was anderes raus,
ja.
bevor man mir jetzt hier die großen Vorwürfe macht.
Nee, aber also wir können ja durchaus mal über Strukturähnlichkeiten sprechen. Also du und ich als praktizierende Katholiken sind trotzdem in diesem Land und auch aus Überzeugung Anhänger der Demokratie mit allem, was dazugehört, gerade in unserem Verständnis von mitteleuropäischer Demokratie, also Verfassung, was unsere Verfassung, unser Grundgesetz eben hergibt. Trotzdem sind wir als Katholiken, was nicht grundsätzlich so sein muss, aber wir durchaus der Meinung, dass die ekklesiologische Struktur und die klerikale Struktur ihren Sinn und ihren Wert hat. Also wir können sehr wohl beides. Und weil wir einen Wert darin sehen können, obwohl wir in unserem gesellschaftlichen Leben natürlich auch andere Strukturwerte haben, darf man auch hier Parallelen ziehen, Mafia und katholische Hierarchie, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Mhm. Das kann man also sozusagen von der Warte natürlich als katholisch bezeichnen,
ja.
wenn man das möchte.
Also was sehr kontrovers diskutiert worden ist, war ein Brief von Kardinal Vigano, über den wir auch schon mal
ja.
in diesem Podcast gesprochen haben.
In einer Sonderfolge. Ne?
In einer Sonderfolge. Der einen Brief geschrieben hat, da ging es aber nicht um Coronaviren, sondern da ging es um den Missbrauch in der katholischen Kirche und den Umgang damit.
Mhm.
Und er hat ganz klar gesagt, greift diesen Terminus Omerta auf,
ja.
also ein systemimmanentes Schweigegebot,
mhm.
zu sagen, wir haben unsere eigene Jurisdiktion und das, wie wir mit unseren Leuten umgehen, wie wir das handhaben, das geht draußen niemandem etwas an. Und Vigano zieht diese Parallelen, also es ist
ja.
nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ist immerhin ein hochrangiger Kleriker. Noch, also zur damaligen Zeit, als dieser Brief geschrieben worden ist, war er, glaube ich, noch oder gerade nicht mehr Nuntius in den USA.
Ja.
Und liegt das auf der Hand oder ist der Vergleich zu einfach?
Ich würde sagen, da gibt es ein ganz klares Jein von mir. Also es liegt nicht auf der Hand, aber ich glaube, im zweiten Denkschritt fällt das schon auf. katholisch sein ist ja eine über 2000 Jahre gewachsene Subkultur. Ich bleib mal bei Subkultur, ja? Zum Beispiel, es gibt irischen Katholizismus und italienischen, haben wir jetzt in dem Zusammenhang schon gesagt. Es gibt auch in gewisser Weise einen deutschen und einen amerikanischen
Katholizismus. Es gibt einen rheinischen Katholizismus.
Und es gibt einen rheinischen Katholizismus. Und trotzdem haben wir zumindest ein Gespür dafür, was alle katholischen Untergruppen verbindet.
Was alle verschiedenen Katholizismen.
Also alle verschiedenen Katholizismen doch übergreifend, also allumfassend eben katholisch macht. Und gleichzeitig ist das nicht damit erfüllt, wenn man versucht, die christliche Botschaft zu nennen. Also damit bist du ein Christ, ja. Aber Katholik oder Katholikin zu sein, das hat dann noch kultische Bezüge, das hat strukturelle Bezüge, das hat traditionelle Bezüge und so weiter. Und das kann durchaus auch bedeuten, dass man auf einer Seite anfälliger für bestimmte Sachen ist, auf der anderen Seite überhaupt nicht. Und so würde ich mal sagen, dass der Gedanke zumindest naheliegt, dass man hierarchische Strukturen zumindest leichter nachvollziehen kann, wenn man in dem Milieu aufgewachsen ist, so will ich sagen.
Ja,
aber dazu gehört eben auch die Vorstellung, das klären wir unter uns.
Also genau.
Das muss nicht in Ordnung sein, ich will das nicht verteidigen, ich will nur sagen, dass dieses Milieu es hergibt, das als selbstverständlicher zu begreifen, so vielleicht.
Also ein Film, den wir hier kurz ansprechen müssen, der Vollständigkeit halber, den führe ich jetzt hier an als Gegenargument und auch gleichzeitig als Pro-Argument.
Also für ganz das, was klares Ja.
Was wir eben diskutiert haben, und zwar ein Film aus Japan, Ichi der Killer.
Ah, ja.
Da gibt es auch viele Filme, aber das ist somit der bekannteste, der über die japanische Mafia, über die Yakuza.
Siehst du, genau.
Ja?
Da gibt es nämlich auch Parallelen und trotzdem
die sind
nicht.
Jetzt, genau, die Yakuza sind jetzt nicht katholisch.
Nee.
Ja? Das sind auch keine Europäer. Deshalb könnte man jetzt sagen, oh, siehste, das ist jetzt der Gegenbeweis.
Ja.
Aber die japanische Gesellschaft und die Gesellschaft,
sie sind
die Yakuza
doch katholisch,
abbilden,
dass sie
sehr hierarchisch
ja, dass Unterwerfung für sie kein absoluter Tabubegriff ist, sondern eher im Gegenteil, dass Folgen vor einer Obrigkeit da nach wie vor zum gesellschaftlich guten Ton gehört, die sich dann in ihrer organisiert kriminellen Ausstülpung natürlich als extrem zeigt. Ohne die positiven gesellschaftlichen Aspekte vielleicht, ja. So wie wir ja sagten, dass das Katholische bei der Pate ist ja entchristlicht, wenn du so willst.
Mhm.
Das ist ja das katholische Bar der frohen Botschaft, wenn du so willst.
Ja.
Und so ist hier im Japanischen, hast du das ganz ähnlich, deshalb sieht man die Verwandtschaft so stark. Die Mafia funktioniert ähnlich. Du hast das bei der chinesischen Mafia übrigens auch ganz ähnlich und bei anderen Mafiastrukturen weltweit. Wollen wir mal vielleicht abgrenzen von Gangstern, da kann man vielleicht extra noch mal was sagen. Aber im Japanischen auch, du hast eine Gesellschaft, die viele Vorzüge hat, dadurch, dass sie bereit sind, der Obrigkeit nicht zu viel Widerspruch zu geben. Das kritisieren wir natürlich auch nicht zu Unrecht, aber wir wollen auch nicht so tun, als hätte das nicht auch gesellschaftlich was für sich. So, und jetzt hast du diese kriminelle Ausstülpung, wo diese positiven gesellschaftsfördernden Aspekte weg sind. Und diese klare Hierarchie, die Omerta ist auch wieder da und dieses Folgen dem Anführer, die Mauer des Schweigens, dieses im Zweifel hacke ich mir einen Finger ab, um meine Treue zu zeigen und trotzdem gibt es noch so einen Pseudo-Ehrenkodex, das klingt schon sehr nach dem, was wir entchristlich des Katholisches nennen oder jetzt genannt haben. Ne?
Mhm.
Ja, das ist natürlich auch schon da. Und Ichi der Killer bringt mich übrigens noch auf einen Gedanken, ich wollte nur den Hinweis geben. Wir hatten uns kürzlich überlegt, vielleicht machen wir noch mal extra was zu Killerfilmen und haben wir ja zum Teil auch schon, weil für wen arbeiten die Killer meistens? Da sind wir auch wieder bei Gangstern und Mafia, aber das es gibt so viel, das ist schon eigentlich wieder ein eigenes Genre. Aber auf eins wollte ich doch hinweisen und zwar Ghost Dog, der Weg des Samurai.
Von Jim Jarmusch.
Jim Jarmusch und das ist Forrest Whitaker, der da als junges Mädchen die Hauptrolle spielt. Und das
du meinst Idi Amin.
Idi Amin, ja, der letzte König von Schottland. Oh Mann, jetzt ist aber gut.
Ja.
Wir vertüsseln uns. Ich komme auf den, weil es erstens diesen Japan-Bezug auch hat, obwohl es in Amerika spielt. Und zweitens interessanterweise ein hervorragend in diese Peer-Group-Mafia passenden Ethos bereitet.
Ja.
Der ist nicht mal ausgehöhlt.
Ja.
Das ist der Hagakure, der Kodex der Samurai.
Der aber dann Konsequenz dazu führt, dass er sich seinem Herrn, dem er Loyalität geschworen hat,
voll verschreiben muss. Darum geht es dann.
Wir spoilern das nicht.
Nein, wir spoilern das nicht, aber ich will damit sagen, das ist eine Ideologie, die dem Ausführenden in einer brutalen, auch ja, lebensverachtenden Welt einen Sinn gibt. Und da ist das nicht wie, du musst das Katholische nehmen und dann musst du das Christliche rausnehmen, damit du so ein brutaler Mensch sein kannst, aber irgendwie diese Struktur noch hast und die berühmte leere Keksdose, von der wir jetzt ein paar Folgen gesprochen haben, hast, sondern du hast ein Ethos, da ist der Gott, der Gehorsam, dein Vorgesetzter und die Unterwerfung unter ihn ist der höchste Gottesdienst. Und du bist im Grunde genommen schon tot und so lebst du. Das ist die perfekte Ideologie, um in dieser Welt zu leben. Und es ist sehr interessant, das mal zu schauen. Das ist also ein Gangster, ein Killer, ein organisiertes Verbrechensmitglied, das die dazu passende ideale Ideologie hat. Dringende Cook-Empfehlung, Schau-Empfehlung.
Ja, sowieso, Jim Jarmusch bin ich ein großer Fan. Und die Musik, Wu-Tang Clan.
Oh ja, da fragst du mich jetzt was. Ja,
von RZA.
Ja, also Forrest Whitaker sieht jetzt auch nicht aus wie der typische japanische Samurai, aber...
Aber er kann gut mit dem Schwert kämpfen.
Hagakure sollte man sich sowieso mal durchlesen, sagt viel über die japanische mittelalterliche Gesellschaft.
Einen Gedanken entfalten wir jetzt nochmal zum Schluss. Ja. Du hast das in der letzten Folge über Goodfellas so angerissen. Da hast du kurz über die Renaissance-Gesellschaft gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, wie bei der Mafia der innere Kern sozusagen wie ein Hochadel, allen Außenstehenden ist der Zutritt qua Geburt und Abstammung verwehrt, aber dieser innere Kern ist sozusagen stilbildend und alle Außenstehenden orientieren sich in ihrem, indem sie die Handlungen und die Verhaltensmuster und die Mode übernehmen oder imitieren, so wie das aufstrebende Bürgertum die Tischsitten
das war dein Vergleich,
des Adels übernommen hat im 19. Jahrhundert. So. Und da wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen die Zeit nehmen, das zu entfalten. Mhm. Denn dieser Vergleich mit der Renaissance-Gesellschaft und dem Renaissance-Adel ist nicht zufällig. Denn, Uwe, das war, das darf ich jetzt verraten, der Köder, mein Köder, um dir dieses Mafia-Genre schmackhaft zu machen.
Ja, das stimmt, das war mein Zugang, ja.
Das ist jetzt nicht aus der Welt, das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, denn Mario Puzo, der den Roman Der Pate geschrieben hat.
Ja, und am Drehbuch mitgearbeitet.
Der hat am Drehbuch für Der Pate mit Francis Ford Coppola zusammengearbeitet. Also ich habe das Buch gelesen und die Filme mehrfach gesehen und das ist wirklich... Kannst du, also man kann fast mitlesen.
Ja gut, wenn der Autor des Buches dann mitarbeitet, kann man sich oft drauf verlassen.
Der Mario Puzo hat noch ein anderes Buch, also er hat noch ein paar andere Bücher geschrieben, aber ein anderes Buch hat er geschrieben, das aber erst posthum veröffentlicht wurde. Das heißt passenderweise Die Familie.
Ja.
Und da geht es auch um eine mafiöse Familie, nämlich um die Familie der Borgias.
Die Borgia.
Ja, also die im 16. Jahrhundert im Kirchenstaat und in Rom groß Furore gemacht haben. Also Oberhaupt der Familie, Papst Alexander der VI., der mehrere Kinder hatte und mehrere Konkubinen. Das ist jetzt nicht so außergewöhnlich zu der Zeit.
Nein.
Ja,
das man alleine, kann mal den Begriff googeln, Weiberregiment.
Ja, also das, sagen wir mal so, das alleine macht ihn jetzt nicht zu einem herausragenden,
Papst. Nee. Aber interessant ist schon, wenn man selber, bei der Papstwahl wählt man sich einen Namen und macht damit auch eine gewisse Agenda klar.
Ja.
Und wenn man sich dann schon Alexander nennt und damit doch relativ klar Alexander den Großen meint und außerdem noch einen unehelichen Sohn hat, den man auch noch Cesare, also Cäsar nennt, dann ist, glaube ich, klar, wohin die Reise geht.
Also genau in diesem Buch, Die Familie, geht es eben um Alexander den VI. Und seine Kinder, vor allen Dingen Cesare Borgia, der erst Kardinal wird auf Wunsch seines Vaters und danach aber als Militär.
Lucrezia ist die Tochter.
Lucrezia, die Teufels Dame. Das ist immer
die Frage, ob die Geschichtsschreibung fair zu ihr war. Ja.
Aber man kann das Bild von ihr, ist in den Vatikanischen Museen an der Wand, in den Borgia-Appartements kann man sie sehen. Also dieses Buch beschreibt eben, wie Alexander der VI. Eben auch mit politischen und auch mit brutalen Methoden versucht, seine Kinder so in Position zu bringen, dass er eine Dynastie schaffen kann. Und Mario Puzo hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass diese Familiengeschichte, die ihn sehr fasziniert hat und hat sich nie getraut, dieses Buch zu Lebzeiten zu veröffentlichen. Das hat dann eben seine Frau nach Mario Puzos Tod getan. dass ihn aber diese Geschichte, beziehungsweise die tradierte Geschichte, was davon tatsächlich historisch wahr ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber das, was wir so über die Borgias wissen, was so landläufig über sie erzählt wird, das hat ihn immer fasziniert. Und er hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er das hat einfließen lassen in seine andere Familiengeschichte über den Paten. Also über das, Vito ja, Corleone und seine Kinder.
Das stimmt. Und das war mein Zugang, das hat mir sehr geholfen.
Und diese Strukturen, und sagte, wenn ich mir das so vorstelle, diese Mafia-Bosse, so wie die im 19. Jahrhundert der Adelsstil bildend war, kann ich mir das auch vorstellen, wie Mafia-Bosse im 19., 20., 21. Ja. Jahrhundert vom Selbstverständnis her agieren, wie italienisch oder die Borgias waren ja, ja eigentlich Spanier, Renaissance-Fürsten im 16. Jahrhundert.
Ja.
Und das lässt mich an ein anderes berühmtes Filmzitat über Harry Lime, gespielt von Orson Welles in Der dritte Mann.
Ja.
Sollten wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ist auch ein Kriminalfilm. Mhm. Und dieser Harry Lime ist ein Verbrecher. Daran gibt es nichts zu rütteln, auch wenn der sehr sympathisch dargestellt wird. Aber es ist klar, er ist ein Verbrecher. Das, was er tut, ist zutiefst verdammungswürdig.
Ja.
Und er zieht auch die Borgias heran und die Renaissance als Rechtfertigung in der berühmten Kuckucksuhrrede. Ja, ja. Ich zitiere sie jetzt mal auf Deutsch, weil
ich zitiere sie jetzt auf Deutsch. Ich möchte nur vielleicht, bevor du das machst, weil das ja ein hervorragendes Schlusswort ist, wir kommen nicht mehr jetzt zeitlich dazu, noch uns über Gangsterfilme dann auszulassen, die noch einen Schritt weiter machen. Ja. Scarface sei da mal nur genannt. Aber mein Problem mit den Filmen war ganz oft, dass ich natürlich auch eine Gefahr der Verherrlichung sehe. Ich sehe die Tendenz immer noch, wenn man die Filme nicht lernt, ernst zu nehmen. Und den Paten zum Beispiel muss man ernst nehmen. Aber bei dem Film, den wir letztes Mal besprochen haben, ist ja schon der Schritt wieder ein Stück weg von dieser durch das Licht in die Dunkelheit Bewegung, die man klar nachvollziehen kann. Und sozusagen eine Warnung, die damit ausgesprochen ist. Scarface und dann auch moderne Gangsterfilme und so weiter sind ja eigentlich ein dann schon fast der Lobgesang, den sich auch heute Subkulturen, Get Rich or Die Trying, denk an Gangster-Rap und so weiter, dann wirklich fast nur noch als Vorbild wahrnehmen. Und das muss man mitbedenken, wenn man sagt, ja, das ist aber das Kunstwerk und der Gewalttanz und so weiter. Mhm. Ja. Dass die Filmemacher wollen immer sozusagen auch den Einwand bringen, Obacht, Freunde, all der Glanz hat seine Schattenseite, aus der ihr keine Gesellschaft baut, in der ihr leben wollt.
Sic transit gloria mundi.
So.
Ja. Und das sei vorweggeschickt. Also es ist ein Zitat, das in einer improvisierten Situation am Filmset entstanden ist, das gerne zitiert wird und auch gerne mit einem Lächeln und mit einem Augenzwinkern. Ja. Und es ist nett und das liest sich und hört sich gut, aber es, und das wird dann eben schnell vergessen und führt dann eben zu so einer irrtümlichen Verherrlichung. Es ist eine schwache Rechtfertigung.
Richtig.
Eine schwache Rechtfertigung eines Verbrechers.
Obacht, Obacht.
Ja, genau. Also jetzt die berühmte Kuckucksuhrrede von Harry Lime. In den 30 Jahren unter den Borgias hat's nur Krieg gegeben, Terror, Mord und Blut. Aber dafür gab's Michelangelo, Leonardo da Vinci und die Renaissance. In der Schweiz herrschte brüderliche Liebe, 500 Jahre Demokratie und Frieden. Und was haben wir davon? Die Kuckucksuhr.
Ja.
Woraufhin sich die Schweizer beschwert haben, dass sie nie eine Kuckucksuhr erfunden haben.
Ja, ja. Gut.
Die aus dem Schwarzwald kommt.
Tja.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ja, passt auf euch auf.